Ich darf als nächsten vortragenden Kollegen Robert Bernhard ankündigen. Er wird sprechen über PCSK9-Hemmung, eine der schnellsten Bench-to-Bedside-Entwicklungen in der Geschichte der Medizin.
Vorweg ganz kurz etwas, um Lipide zu therapieren oder den Patienten zu therapieren. Es ist einmal notwendig, eine fundierte Diagnostik zu betreiben, auch um die Therapie zu verändern und die Therapie den Bedarf anzupassen. Und da gibt es eine sehr schöne Übersichtsarbeit, die im European Heart Journal 2016 publiziert worden ist und die sich damit beschäftigt, ob es überhaupt notwendig ist, unsere Patienten so zu quälen, dass man alles nüchtern abnehmen muss. Und diese Frage, die stellt sich wirklich, weil unsere Patienten, wenn man sagt, sie sollen nüchtern zur Blutabnahme kommen, dann ist das maximal, dass sie ab Mitternachts nichts essen. Und das ist eigentlich viel zu kurz, um zu sagen, das ist wirklich nüchtern. Und in diesen Untersuchungen, und das waren immerhin in Dänemark, wurden hier in Kopenhagen knapp 93.000 Patienten untersucht. Und da wird geschaut, was passiert denn mit den Blutfettspiegeln 1 bis 6 Stunden nach Nahrungsaufnahme. Und sie sehen, dass sich eigentlich nicht wirklich viel verändert. Und der große Vorteil ist an der nicht nüchtern Blutabnahme ist, dass der Patient erstens einmal nicht gequält wird und zweitens hier einmal wirklich das Lipidprofil des Patienten sehen, wie es im Alltag ist. Weil der Patient ist nicht nüchtern im Alltag. In der Regel ist es so, dass sie ein Frühstück haben, ein Mittagessen haben, ein Abendessen haben und dazwischen auch noch Mahlzeiten. Also das ist weit weg vom Nüchtern. Und wenn man sich anschaut, die Spiegel, wie die variieren, ob sie nüchtern oder nicht nüchtern gemessen werden, so ist auch das kein großer Unterschied. Also die nüchtern Blutabnahme zur Bestimmung der Blutfette, muss man eigentlich sagen, ist mehr oder weniger obsolet, wird aber nach wie vor gefordert von unseren Patienten, ohne dass man eigentlich begründen kann, warum. Wann ist eigentlich notwendig, dass man eine nüchtern Blutabnahme wirklich macht? Natürlich, wenn ich den nüchtern Blutzucker bestimmen will, dann kann ich das nutzen, aber dann muss ich den Patienten auch instruieren, wie lange muss er nüchtern sein. Weil mit 6 Stunden fangen Sie nichts an, wenn Sie die Blutfette bestimmen wollen oder beurteilen wollen, sondern da brauchen Sie zumindest 12, besser 16 Stunden. Wenn die Triglyceridwerte bei der ersten Blutabnahme sehr hoch sind, dann sollte man einmal schauen, ist das alimentär bedingt oder steht da wirklich was Genetisches dahinter? Zu einer Verlaufskontrolle, wenn ein Patient bei Hypertriglyceridämie eine Pankreatitis hinter sich hat, ist es sinnvoll, auch hier wirklich einmal nüchtern zu schauen, wie die Triglyceridwerte sind in diesem Zustand. Wenn Therapien angeboten werden, die unter Umständen die Triglyceride in die Höhe schnellen lassen, und vor allem dann, wenn wirklich die Diagnose einer genetisch bedingten Erkrankung nachgegangen wird und die Patienten an eine Lipidambulanz überwiesen werden. Das sind eigentlich die grundlegenden Dinge, wann wirklich nüchtern abgenommen werden sollte. Gut, jetzt zu unseren PCSK9-Hemmern. Professor Müller hat es schon einleitend erwähnt, PCSK9-Hemmer, eine kleine Revolution, eine sehr, sehr rasche Entwicklung bis zum Markt kommen und bis zur Verwendung am Markt von 2003 bis 2017, eine relativ kurze Zeit, muss man sagen, sehr, sehr viele Patienten untersucht und draufgekommen ist man, dass sich da was tut, eigentlich dadurch, dass man eine seltene Erkrankung, die familiäre Hypercholesterinämie, diagnostiziert hat. Und da ist man über eine sogenannte Gain-of-Function-Mutation gestolpert, wo man gesehen hat, dass das PCSK9 wesentlich eine Genmutation vorhanden ist, das eine sehr, sehr ausgeprägte Wirkung hat durch die Überexpression. Und einige Jahre später hat man dann entdeckt die sogenannte Loss-of-Function-Funktion, wo das PCSK9 keine Wirkung hat und diese Patienten letztendlich dann auch von der Atherosklerose geschützt worden sind. Und das Ganze hat sich sehr, sehr rasch dann entwickelt, diese PCSK9-Antikörper oder Hämmer. Und man hat gesehen, auch in den letzten Phase 2 und 3 Studien, dass die Patienten wirklich da profitieren. Und heuer, in 2017, sind erstmalig Endpunktdaten am ACC publiziert worden. Und die werde ich nachher noch kurz präsentieren. Gain of Function und Loss of Function habe ich bereits erwähnt. Gain of Function, die vermehrte Aktivität oder die vermehrte Expression des PCSK9, dadurch gekennzeichnet, dass wir eine niedrige LDL-Rezeptorzahl haben. Ein hohes LDL-Cholesterin und die Patienten sehr, sehr frühzeitig schwer erkranken, atherosklerotisch erkranken. Und auf der anderen Seite die Loss of Function, wenn die Funktion des PCSK9 verloren geht oder nicht vorhanden ist, haben wir eine hohe LDL-Rezeptorzahl. Das LDL kann aus dem Blut in der Leber aufgenommen werden und ausgeschieden werden und wir haben einen großen Schutz vor Atherosklerose. Das ist der Hintergrund des PCSK9. Was reguliert das PCSK9? Wir haben in der Leber, an der Leberzelloberfläche LDL-Rezeptoren, die in der Lage sind, das sie in der Lage sind, das LDL zu binden. Wenn das LDL an den LDL-Rezeptor gebunden ist, wird es aufgenommen. Der LDL-Rezeptor kann wiederverwendet werden, ein sogenanntes Recycling. Der wird mehrfach wiederverwendet und nicht weggeworfen oder ausgeschieden. Und das LDL-Cholesterin wird letztendlich ausgeschieden. Und PCSK9 reguliert uns diesen Vorgang. Sobald PCSK9 vorhanden ist und an den LDL-Rezeptor bindet und das LDL-Cholesterin hier ebenfalls noch immer binden kann, so ist das eine Einheit, die nicht mehr trennbar ist. Und der LDL-Rezeptor wird somit mit dem LDL-Cholesterin ausgeschieden und geht verloren. Statine sind uns ja bekannt. Statine beeinflussen die Atherosklerose, Statine beeinflussen das LDL-Cholesterin und wir wissen, dass Statine aber auch den LDL-Rezeptor hochreguliert, aber auch das PCSK9 beeinflusst. Und die Hochregulation des LDL-Rezeptors ist in dem Fall natürlich von Vorteil. Noch dazu, wenn ich das mit einem PCSK9-Hemmer kombinieren kann. Und in dieser Kombination passiert es, dass einerseits durch das Statin der LDL-Rezeptor hochreguliert wird und somit an der Zelloberfläche vermehrt exprimiert wird. Und auf der anderen Seite, durch einen PCSK9-Hemmer kann ich das PCSK9 abfangen. Jetzt habe ich weniger Cholesterinbiosynthese, ich habe vermehrt LDL-Rezeptoren an der Zelloberfläche und ich habe das PCSK9 durch den PCSK9-Antikörper oder Hemmer blockiert und somit kommt es dazu, dass deutliche Reduktionen des LDL-Cholesterins erzielt werden können, bis unter 25 Milligramm pro Deziliter bei manchen Patienten. Eine der ersten Untersuchungen, die uns gezeigt haben, dass hier doch mehr dran ist, als was wir uns erwartet haben, sind retrospektive Analysen. Das eine ist eine retrospektive Analyse mit Alirocumab, die 2015 publiziert worden sind. Sie sehen hier einerseits die dramatische Senkung des LDL-Cholesterins unter dem PCSK9-Hemmer und Statinen und auf der anderen Seite hat sich hier in der retrospektiven Analyse, das muss man sagen, eine 48-prozentige Reduktion der kardiovaskulären Endpunkte ergeben. Also das hat Hoffnung gegeben. Und das Gleiche konnte auch mit Evolocumab gezeigt werden, dass auch hier eine etwa 50-prozentige Reduktion in Post-Hoc-Analysen bzw. waren hier präspezifizierte Untersuchungspunkte vorgesehen, festgestellt werden konnte. Das hat Hoffnung gegeben, natürlich, dass das auch in einer Phase-3-Studie dann, wo auf Endpunkte untersucht wird, das auch funktioniert. Eine weitere Sache, die sich auch gezeigt haben, und das war die Klagow-Studie, die letztes Jahr im Januar 2016 publiziert worden ist. Und hier wurden Patienten mit Evolocumab behandelt, noch zusätzlich behandelt, bereits ein LDL-Cholesterin von unter 70 hatten. Und das Cholesterin wurde nochmals um mehr als 50 Milligramm pro Deziliter gesenkt. Und das, was gezeigt worden ist, dass mittels intravaskulären Ultraschall nachgewiesen werden konnte, dass das Plaquevolumen in den Gefäßen zu reduzieren gelungen ist. Das heißt, das Plaquevolumen konnte durch eine weitere Absenkung des LDL-Cholesterins mit einem PCSK9-Hemmer, in dem Fall Evolocumab, reduziert werden. Und die erste Endpunktstudie, die uns heuer am ACC publiziert worden ist, ist die Fourier-Studie, die Evolocumab, das Repatha verwendet hat, mit Placebo verglichen hat und in der Grundstruktur waren die Patienten behandelt mit zumindest 20 Milligramm Atorvastatin oder etwas Ähnlichem in der potenten Wirkung. Und es gab zwei primäre Endpunkte, einen kombinierten Endpunkt, wo Tod, Myokardinfarkt, Schlaganfall, Hospitalisierung und Revaskularisation drinnen waren und einen zweiten sekundären Endpunkt, auch aus Bestehen aus kardiovaskulärem Tod, Myokardinfarkt und Schlaganfall. Es waren immerhin knapp 30.000 Patienten inkludiert, die 2,2 Jahre nachbeobachtet wurden und es gelang eine 59-prozentige Reduktion des LDL-Cholesterins on top zum Statin. Was war der Endpunkt? Sowohl der primäre kombinierte Endpunkt als auch der sekundäre kombinierte Endpunkt waren hochsignifikant. Und was hat sich noch gezeigt bei den Nebenwirkungen? Dass eigentlich die Nebenwirkungen im Placebo-Bereich gelegen sind, mit Ausnahme der Injektionsstellen, weil das Präparat ja subkutan appliziert worden ist. Das ist ein Lichtblick natürlich. Es ist eine zweite Studie noch ausständig, die mit Alirocumab gemacht wird, die Odyssey Outcomes-Studie, die wahrscheinlich nächstes Jahr im Frühjahr 2018 am ACC dann auch publiziert werden soll, ist zumindest von der Firma so geplant. Viele machen sich natürlich Sorgen, dass diese massive Absenkung des LDL-Cholesterins auch Nebenwirkungen hat und hier sind vor allem kognitive Störungen hier ins Rampenlicht geraten. Kognitive Störungen wurden in den ersten beiden Untersuchungen ganz diffus erfasst. Das war sicherlich ein Nachteil, es wurde nicht wirklich explizit nach was Gewissen geschaut, sondern da ist alles hineingefallen. Auch der Migräneanfall am nächsten Tag war eine kognitive Störung und der Kater vom Vortag, wenn man zu viel getrunken wurde, war eine kognitive Störung. Also es war ein Sammelsurium. Und hier hat man jetzt 2000 Patienten aus der Fourier-Studie genommen und hat wirklich psychologische Tests mit diesen Patienten durchgeführt auf Gedächtnisleistungen. Wie schnell kann was wahrgenommen werden? Wie ist die Orientierung? Und man hat gesehen, dass bei diesen 2000 Patienten über den Beobachtungszeitraum keine Nebenwirkungen, was die kognitiven Funktionen betrifft, entstanden sind. Da hat es zu dem Placebo keinen wirklich signifikanten Unterschied gegeben. Und das ist sicherlich etwas Beruhigendes für uns natürlich, die wir es verordnen, aber auch für die Patienten, die es verordnet bekommen, weil das doch in der Presse zum Teil auch wirklich unseriös ausgeschlachtet worden ist. Kurz zum Schluss, die Indikationen oder mögliche Indikationen für PCSK9-Hämmer heutzutage. Natürlich die heterozygote, aber nur die heterozygote familiäre Hypercholesterinämie trotz maximal medikamentös lipidsenkender Kombinationstherapie. Das sollte eine Grundvoraussetzung sein, um dem Patienten einen PCSK9-Hämmer zu verordnen. Ist nicht einfach, das zu erzielen. Man muss das mit dem Patienten erarbeiten, aber möglich. Und sollte dann noch immer das Lipidprofil in diesem Bereich pathologisch sein, das LDL-Cholesterin größer 100 oder Non-HDL-Cholesterin größer 130, dann ist die Indikation gegeben. Natürlich nach kardiovaskulärem Ereignis, trotz maximaler medikamentöser Kombinationstherapie und wenn das LPA kleiner 100 ist, auch eine Voraussetzung dafür, dann, wenn hier das LDL-Cholesterin noch größer 70 oder Non-HDL größer 100 ist, auch das eine klare Indikation heutzutage für einen PCSK9-Hämmer. Und die dritte Gruppe, das ist natürlich die dokumentierte Unverträglichkeit sämtlicher in Österreich verfügbaren Statine. Sprich, das muss auch dokumentiert sein, das muss nachvollziehbar sein, das muss reproduzierbar sein. Dann kommen auch diese Patienten für einen PCSK9-Hämmer in Betracht. Wir haben das auch publiziert im Journal für Kardiologie bereits 2016 und es ist auch hier nachzulesen, gemeinsam mit der Austrian Apheresis Association. Und herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.